Breitband-Topic.
Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können, ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Wohlstand und Herkunft.
Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind.
So steht es in der Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, veröffentlicht vom Künstler und Bürgerrechtler John Perry Barlow. Sein Text aus dem Jahr 1996 liest sich heute wie ein Stück aus einem Science-Fiction-Roman.
Die Vision, das Internet müsse frei sein und dürfe nicht von außenstehenden Kräften regiert werden. Viel ist von dieser Utopie nicht übrig geblieben. Das zeigen schon die Schlagzeilen dieser Woche. EU-Digitalkommissar Günther Oettinger prüft eine Urheberrechtsabgabe auf die Nutzung von Inhalten im Netz, lautet eine.
Und sogar YouTube, eine Plattform, die immer frei war, erwägt ein Bezahlmodell. Und so gut wie jede Zeitung schottet mit einem Premium-Teil einen Teil seines Angebots gegen Nichtzahler ab. Jan Rehm über das Ende der Kostenloskultur im Netz.
Supergeil. So viel Mediengenuss, alles nur ein paar Klicks entfernt. Den Anfang machte Apple mit dem iTunes Music Store. Dem folgten weitere legale Download-Plattformen, erst die für Musik, bald die für Hörspiele und Hörbücher. Noch ein paar Jahre später bevölkerten dann Musikstreaming-Dienste das Internet. Die nächste und vorerst jüngste Evolutionsstufe legalen Musikgenusses.
Schau nur, was du schauen willst.
Seit einigen Jahren versuchen auch Film- und Serienstreaming-Dienste ihr Glück. Der Einzelabruf gegen bare Münze. Aber der Erfolg ließ auf sich warten. Kein Wunder, der Film online ohne physisches Medium sollte ein Vielfaches von dem kosten, was die Videothek um die Ecke aufruft. Wenn aber illegale Angebote genauso leicht erreichbar sind und obendrein nichts kosten, warum dann überhaupt zahlen, sich von Kopierschutzmaßnahmen gängeln lassen? Das erkannten auch die Anbieter. Seit einigen Monaten nun drängen Pauschalangebote à la Amazon Prime oder Netflix auf den Markt. Für relativ schmales Geld gibt es dort Serien und Filme im Überfluss. Einen anderen Weg gehen mediale Neugründungen im Netz. Wie die crowdgefundeten Magazine Substanz und Krautreporter. Die wollen von Abos und Leseclub-Mitgliedschaften leben, abhängig nur noch vom Konsumenten. Erklärt Krautreportermacher Alexander von Streit.
Wenn uns unsere Mitglieder finanzieren, sind wir unabhängig von Verlagsinteressen, unabhängig von Werbekunden, die wir nicht brauchen.
Außerdem versuchen es diverse Medienhäuser auch mit Bezahlschranken, den Paywalls. Dafür gibt es mal Zusatzinhalte, mal überhaupt den Text zu sehen. Der Haken, jedes Medium hat seinen eigenen Zugang, sein eigenes Bezahlmodell. Doch Abhilfe ist in Sicht. Verlagsübergreifende Artikel-Download-Läden wie Blendle. Das holländische Startup sammelte dieser Tage ein paar Millionen an Investorengeldern ein. Wenn dann der digitale Kiosk irgendwann fertig ist, soll man Texte per Klick kaufen können. Für ein paar Cent. Egal aus welcher Quelle.
Immer weniger Inhalte sind kostenlos zu haben im Netz. Was macht das mit dem Internet? Gefährdet die Kommerzialisierung die demokratische Teilhabe? Oder ist es ein ganz normaler Prozess, dass Angebote eingepreist werden, genauso wie in der analogen Welt auch?
Immerhin jahrelang wurde die Content-Industrie dafür kritisiert, dass ihre Produkte nicht einfach und günstig im Netz zur Verfügung stehen. Jetzt erlauben Dienste wie Spotify oder Netflix die legale, einfache Nutzung von Inhalten.
Da könnte man ja fast denken, das Argument, dass illegale Downloads vor allem durch fehlende zeitgemäße Angebote verursacht werden, scheint damit hinfällig, weil vieles heute ja legal abgerufen werden kann. Aber die Frage ist das wirklich so?
Darüber haben wir mit Leonard Dobusch gesprochen. Er ist Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin. Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob die Content-Industrie eigentlich ihre Hausaufgaben nun gemacht hat.
Also das sehe ich eigentlich nicht so. Weil heute müsste ich, wenn ich einen umfassenden Zugang haben will zu Videos beispielsweise, mich bei 5 Plattformen parallel registrieren. Und das macht niemand und das kann man sich auch nicht mehr leisten und das ist auch nicht verhältnismäßig. Also ich würde so sagen, der Longtail, das große Versprechen des Internets und der digitalen Plattformen, dass man wirklich eben das gesamte Angebot at your fingertips, also wirklich mit einem Klick erreichbar hat, das wird derzeit zumindest im Videobereich nicht eingehalten. Bei Spotify, im Musikbereich, glaube ich, ist es anders. Und da sieht man ja auch, dass da die illegale Nutzung extrem zurückgegangen ist, seitdem ich bei iTunes und bei Spotify wirklich eigentlich alles bekomme, was ich haben möchte.
Die Kritik an solchen Diensten ist ja auf der anderen Seite wiederum, die sind noch zu billig, die Künstler bekommen noch zu wenig oder damit verschwinden kulturelle Inhalte hinter Bezahlschranken. Wer finanziell sehr schwach da steht, hat keinen Zugriff auf Kulturgüter. Können Sie diese Kritikpunkte nachvollziehen?
Das sind jetzt ja zwei Kritikpunkte. Und den ersten Teil der Kritik, also das Kunstschaffende, dann am Ende beim Streaming zu wenig bekommen, den kann ich zumindest teilweise nachvollziehen. Man hat eigentlich die letzten 10 Jahre immer erklärt, die Kunstschaffenden, die bekommen kein Geld, weil die Leute so viel raubkopieren. Jetzt sieht man, die Leute bezahlen für Spotify 10 Euro im Monat. Das ist mehr, als sie früher ausgegeben haben im Jahr für Musik im Durchschnitt. Also selbst irgendwie Leute, die viele CDs gekauft haben, die haben nicht im Jahr so schnell 120 Euro ausgegeben. Gleichzeitig heißt es aber, es kommt immer noch sehr wenig bei den Kunstschaffenden an. Und damit wird wieder deutlich, was eigentlich auch immer ein Konflikt war, nämlich der Konflikt zwischen Rechteverwertern und Kunstschaffenden. Und der rückt jetzt einfach wieder stärker ins Zentrum. Was die Exklusion durch Bezahlschranken betrifft, da würde ich sagen, es war natürlich schon immer so, dass es schwierig war, umfassenden Zugang zu kultureller Teilhabe zu gewähren und zu organisieren. Dafür gab es aber sowas, das waren Bibliotheken beispielsweise. Und da sehen wir schon immer noch große Probleme, dass eigentlich das, was in der Bibliothek, in der analogen Bibliothek einfach möglich war, nämlich auch umfassenden Zugang zu einem breiten Repertoire, dass das online den Bibliotheken extrem schwer gemacht wird.
Nehmen wir mal an, dass sich Bezahlschranken, also eine Art durchkommerzialisiertes Netz für urheberrechtlich geschützte Güter, durchsetzen wird. Was für Auswirkungen wird das auf den kostenlosen Teil haben? Also für Blogger, auf Musiker, YouTuber, die ihre Inhalte kostenlos, vielleicht sogar unter Creative Commons Lizenz ins Netz stellen. Wird es eine Art Untergrundnetz geben oder gibt es da eine friedliche, gleichberechtigte Koexistenz?
Ich glaube wirklich, dass das Spannende sein könnte, je stärker sich wirklich Bezahlschranken durchsetzen, für manche kommerzielle Angebote, desto attraktiver werden Angebote unter alternativen Lizenzformen werden. Einfach weil etwas, was unter Creative Commons Lizenz beispielsweise veröffentlicht ist, einfach sich besser eignet, um in sozialen Netzwerken geteilt zu werden, um auf Blogs gefeatured zu werden, um verlinkt, um weitergegeben zu werden.
Aber wird das dann letztlich dazu führen, dass sich eine von diesen beiden Formen irgendwann in einem so eine Art finalen Endkampf der Verwertungsrechte durchsetzen wird? Oder ist es so wie immer, dass man sozusagen das Internet, dass es wie bei allen gesellschaftlichen Visionen ist, es gibt eine Utopie und eine Umsetzung, die immer nur einen Teil davon enthält. Das heißt, es wird dann so eine Mischform.
Also es gibt sicher meiner Meinung nach hybride Lösungen. Es wird ein Nebeneinander geben. Und in manchen Bereichen werden sich die offenen Ansätze durchsetzen, in anderen werden sie komplett untergehen. Aber das kann man ja jetzt auch schon beobachten. Also es gibt kein Geschäftsmodell Enzyklopädie mehr. Das ist tot. Ja, da hat sich wirklich das freie Modell Wikipedia durchgesetzt und man kann mit Enzyklopädien kein Geld mehr verdienen. Umgekehrt halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sich auch ein mit Crowdfunding finanziertes Blockbuster-System auf offener Lizenzbasis entwickelt im Filmbereich. Das ist etwas, das wird weiterhin in der Hand von wenigen großen Unterhaltungskonzernen bleiben. Ich würde sagen, Crowdfunding ist eine Art von Finanzierung, die mit offenen Lizenzen kompatibler ist, weil ich muss zuerst das Geld einsammeln und wenn ich das Geld habe, produziere ich es, dann kann ich es auch freigeben. Es gibt so Plattformen wie Crowdreporter, die auch genau mit solchen ähnlichen Ansätzen starten und sagen, wir stellen unsere Texte ohne Bezahlschranke ins Netz und wir werden aber unabhängig von Werbung finanziert von unseren Mitgliedern, die eben wollen, dass wir schreiben.
Weil Sie gerade das Beispiel erwähnt haben, die Crowdreporter bringen ja ein ganz anderes interessantes Problem mit, nämlich die Leute, die dort kommentieren dürfen in den Texten, das sind nur die, die vorher bezahlt haben. Und wenn sich dieses Modell durchsetzen würde, könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, dann ist also gesellschaftliche Teilhabe an der Diskussion nur noch denen möglich, die es sich leisten können. Könnte das zum Problem werden?
Ich glaube, dass sich Fragen von gesellschaftlicher Teilhabe natürlich in der digitalen Welt genauso wie in der analogen Welt weiterhin stellen werden und die Frage ist nur, was ist der Lösungsansatz dafür? Und überfrachtet man nicht auch freie Lizenzen und freie Lizenzmodelle damit, wenn man sagt, auch das Teilhabeproblem, das sollen sie quasi miterledigen? Also ich glaube, die Fragen von zum Beispiel Verteilung von Wohlstand und Reichtum, Verteilung von Einkommen, die wiederum Teilhabemöglichkeiten, nämlich auch in dem Maße, in dem die Einzelpersonen sie auch sich wünschen, ermöglichen, die stellen sich natürlich in der digitalen Wirtschaft, in der digitalen Gesellschaft genauso. Und sind da teilweise durchaus auch parallel zu Fragen von Lizenzierung und Urheberrecht.
Der designierte Kommissar für digitale Wirtschaft der EU-Kommission, Günther Oettinger, hat ja angekündigt, jetzt ein EU-weit einheitliches Vergütungsmodell für die Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke einführen zu wollen. Also unabhängig von einem konkreten Vorfall jetzt quasi, wo man nicht so genau weiß, was der Oettinger eigentlich will, wie ist es denn generell mit diesen Regeln sozusagen? Brauchen wir die national oder international? Gibt es überhaupt ein erfolgversprechendes Modell, wie die Politik das lösen kann?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass niemand so wirklich genau weiß, was Oettinger da gegenüber dem Handelsblatt genau gemeint hat. Also ich habe jetzt schon die verschiedensten Interpretationen und Lesarten gehört. Ich bin auch nicht sicher, ob Oettinger selbst genau weiß, was er gemeint hat. Also wenn man sich das Urheberrecht in Europa ansieht, dann ist es so, dass es zwar eine Richtlinie gibt auf europäischer Ebene, aber gerade in dem Bereich, der für das Internet sehr wichtig ist, nämlich Ausnahme- und Schrankenregelungen, also zum Beispiel, was darf ich zitieren, Privatkopie, Fragen von Bildungs- und Wissenschaftsschranken, da ist es so, dass jedes Mitgliedsland selbst entscheidet, ob sie so eine Schranke in ihr Urheberrecht einführen und dann, wie sie sie ausgestalten. Das ist natürlich ein Problem, wenn man zum Beispiel grenzüberschreitend Bibliotheken kooperieren wollen, Zugang grenzüberschreitend ermöglichen will. Und insofern, wenn es da zu einer stärkeren Harmonisierung kommt und wenn zum Beispiel solche Schrankenregelungen verpflichtend in allen Ländern eingeführt werden müssen, zum Beispiel für Bildung und Wissenschaft, dann finde ich das schon sehr begrüßenswert.
Der Organisationsforscher Leonard Dobusch von der Freien Universität Berlin über die faire Ausgestaltung und Regulierung des Netzes. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.